Und dann kommt die schöne Zeit zwischen 50 und 75 oder 50 und 90. Freund, 40 Jahre oder 50 und 80, das ist eine herrliche Zeit. 30 Jahre. Mit 60 kann man Sachen tun, die man nicht, mit 30 besser nicht tut. Mit 60 darf man Dinge sagen, die man mit 30 besser nicht sagt. Mit 60 brauche ich niemandem mehr was beweisen, weil es mir das Leben einfach macht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das Leben zwischen 50 und 80 schön ist, wenn du in der Pfanne gewesen bist, wenn du genießbar gemacht worden bist für andere Menschen, wenn du den Herausforderungen des Lebens nicht aus dem Weg gegangen bist. Und eines Tages bin ich 90 und weißt du, was ich dann tue? Wenn ich 90 bin, sage ich, Herr, hast du was vor mit mir? Soll ich noch hierbleiben in diesem Jammertal? Und wenn er sagt, nein, du darfst dich schon langsam vorbereiten, auf den geordneten Ausstieg, einen geordneten Ausstieg vorbereiten, weil dann bereite ich mich auf einen geordneten Ausstieg vor. Der mag wieder 30 Jahre dauern. Ich möchte ein Bewusstsein schaffen, wo die stillen Reserven des Landes liegen und wie lange ein Leben ist. Freund, es ist so interessant auf dieser Erde, wenn du eine Perspektive hast dafür. Und die zweite, stillen Reserven in deinem Land, sind, wo glaubst, in den Personalkosten. Meine Herren, ich kann in diesem Unternehmen nicht alles selber machen. Bitte werfen Sie für mich dieses Geld zum Fenster hinaus. Weißt du, wie viel Personalkosten hinausgepulvert werden beim Fenster, mit denen nichts geschieht? Das Sanierungskapital der deutschen, Schweizer, österreichischen Wirtschaft liegt bereits in den Firmen. Kommt nicht von den Banken. Die haben keins mehr. Das Sanierungskapital steckt bereits in den Firmen unter dem Titel Personalkosten. Aber frustrierte Menschen, wie sollen die das freisetzen können? Vielleicht stellst du dir das einmal so vor. Stell dir mal Folgendes vor. Jeden Morgen fahren Millionen Menschen in Deutschland Schatztruhen voller Talente und Fähigkeiten in die Arbeit und abends ungeöffnet zurück, weil der Chef keinen Schlüssel dafür hat. Du musst das Bild geben. Millionen Schatztruhen, einzigartige Persönlichkeiten, Talente, gewaltige Potenziale von jedem Morgen in die Arbeit und abends ungeöffnet zurück, weil der Firmenchef Management macht, anstatt visionäre Leadership. Management mit Zahlen. Zahlen sind wichtiger als der Mitarbeiter. Freund, wenn die Zahlen wichtiger sind als der Mitarbeiter, kein Wunder, dass die Mitarbeiter frustriert sind, wenn die Zahlen wichtiger sind. Der Unternehmer hat keinen Schlüssel für die Talente, die da drin schlummern. Visionäre Leadership ist dieser Schlüssel. Visionäre Leadership ist dieser Schlüssel, der die Schatztruhen dieser Mitarbeiter aufschließt. Es ist unglaublich, was da an Geld vergeudet wird, Monat für Monat. Aber die Antwort heißt nicht Personalkostenkürzung. Die Antwort heißt Menschen zur Blüte bringen. Mit den gleichen Personalkosten Menschen zur Blüte bringen. Was glaubst du, was da für eine Innovation entsteht? Für eine Kreativität entsteht? Was da an Zusatzpotenzial freigesetzt wird? Weißt, Management, haben wir gesagt, verbindet die Hirne der Menschen miteinander. Staubtrocken. Wichtig, aber staubtrocken. Management arbeitet mit Zahlen. Aber der Leader, der mit Vision führt und diese stillen Reserven in den Personalkosten freisetzt, diese gewaltigen Potenziale in den Menschen freisetzt, er ist ein visionärer Leader. Er arbeitet mit Vision. Ich meine, jetzt möchte ich einmal nur mit den Deutschen reden. Darf ich das? Wer von den Deutschen weiß, warum Österreich so ein erfolgreiches Land ist? Ich meine, die Schweizer, über die braucht man gar nicht reden, die sind sowieso erfolgreich. Aber wieso ist Österreich so erfolgreich? Ganz einfach, weil so viele Deutsche zu unserem Urlaub kommen. Und warum kommen so viele Deutsche zu unserem Urlaub? Ja, ganz einfach, weil wir Bergführer haben und keine Bergtreiber. Auch keine Bergmanager. Oder würdest du nach Österreich auf Urlaub fahren und den Bergmanager besuchen und sagst, lieber Bergmanager, bitte manage mich auf dem Großglockner? Der Bergmanager würde sagen, okay, dort oben ist er, ich war noch nie dort, ich gehe auch nicht mit. Aber wenn du willst, kann ich dich hinmanagen mit dem Handy. Manager haben die Tendenz, von anderen Menschen Dinge zu erwarten, die sie selbst nicht bereit sind zu tun. Das ist frustrierend. Und wenn du in Österreich zum Bergführer gehst und sagst, lieber Bergführer, ich meine, ich bin ganz sicher, du gehst nicht zum Bergtreiber. Und sagst, bitte treib mich auf den Großglockner. So pervers bist du sicher nicht, oder? Aber wenn du in Österreich zum Bergführer gehst und sagst, lieber Bergführer, ich möchte so gerne auf den Großglockner, weißt du, wie der reagiert? Der schaut hinauf und sagt, ja, mei, da oben ist er. Ich war schon so oft dort. Er wird ganz sentimental dabei. Und dann sagt er, ich kenne den Weg. Und er beginnt dir ein Bild zu zeichnen von der Herrlichkeit dieses gemeinsamen Zieles. Er beginnt ein Bild zu zeichnen von den gemeinsamen Erlebnissen, die wir jetzt haben werden auf dem Weg dorthin. Und dann sagt er, ich kenne den Weg. Ich gehe voraus. Und jeder, der will, darf mitgehen. Eine total andere Atmosphäre. Eine total andere Energie im Haus. Ob gemanagt wird mit Zahlen oder geführt wird mit einer Vision, die größer ist als der Chef. Ich habe noch nie einen österreichischen Bergführer gesehen, bei den Schweizer weiß ich es nicht, aber ich habe noch nie einen österreichischen Bergführer gesehen, der Leute auf den Berg hinaufgezogen hätte. Es war immer die Bergspitze, diese gemeinsame Vision, die die Menschen zieht. Und auf dem Weg da hinauf setzen die Menschen Energien frei, von denen sie im Tal keine Ahnung haben, dass sie darüber verfügen. Stell dir dieses Bild vor, den Unterschied zwischen Management mit Zahlen und visionärer Leadership. Freund, das sind solche Reserven, solche stille Reserven. Es ist unglaublich. Ich habe vor 20 Jahren einen Test entwickelt, einen Energieschöpfungspotenzialtest. 60 Fragen an die Mitarbeiter, nicht an den Chef, an die Mitarbeiter, um herauszufinden, wie hoch der Prozentsatz ist in dieser Firma, der beim Fenster rausgepulvert wird. Und wie ich dann entwickelt habe ich einen österreichischen Unternehmer gefragt, der zu dem Zeitpunkt ca. 1000 Mitarbeiter hatte und 400 Millionen Schilling Personalkosten. Und ich habe gesagt zu ihm, sag mal, wie hoch glaubst du, ist bei dir dieser Prozentsatz? Und dann sagt er zu mir, ja, 15-20% sind es immer. Ich habe gewusst, dass in seiner Firma mindestens 30-40 waren. Weil da ist alles drunter und drüber gegangen, vor lauter Frust. Und keine Orientierung, keine Vision, nur Technik. Dann habe ich gesagt zu ihm, bleiben wir bei 10%. 10% von 400 Millionen Schilling sind 40 Millionen, die du jedes Jahr beim Fenster rauspulverst. Nur weil es keine Vision gibt, weil du nur in der Technikabteilung dich rumtreibst, Mitarbeiter nicht wichtig sind, Zahlen sind das Wichtige. Und ich habe mir ein paar Sachen gesagt. Und 40 Millionen pulverst du mindestens jedes Jahr beim Fenster raus. Hat ihn aber nicht getatscht. Dann habe ich gesagt, stell dir vor, 40 Millionen, das sind 200.000 Schilling am Tag bei 200 Arbeitstagen, die du jeden Tag beim Fenster rauspulferst. Hat noch nicht weiter getatscht. Und dann habe ich einen schönen österreichischen blauen Tausender rausgenommen, die vom früher, weißt du, die schönen blauen Tausender, rausgenommen aus meiner Geldtasche und habe sie vor seinen Augen zerrissen. Ich habe den Tausender buchstäblich vor seinen Augen zerrissen. Dann sagt er zu mir, jetzt spinnt er der Karl. Jetzt zerreißt er einen Tausender. Habe ich gesagt, reg dich nicht auf. Du machst es 200 Mal jeden Tag. Ich kann mir meinen wieder picken, zusammenkleben. Aber du schickst jeden Tag in der Früh die Sekretärin auf die Bank, damit sie 200.000 abholt, damit sie was zum Zerreißen habt. Über mich regst du dich auf. Obwohl ich meinen wieder picken kann. Dann hat es ein bisschen Klick gemacht bei ihm. Dann habe ich gesagt, oh Freund, wann glaubst du, ist der richtige Zeitpunkt, damit aufzuhören? Dann hat er gesagt, gestern. Dann habe ich gewusst, ich kann ihm heute nicht helfen. Weißt du, wie viele Unternehmer es gibt, die kein Bewusstsein dafür haben? Welche Talente und Schatztruhen sie in ihren Firmen haben? Und was es bedeuten würde, wenn die so richtig zur Blüte kommen würden? Wenn die Energien freisetzen würden, wie die deutschen Urlauber, wenn sie am Großglockner gehen und einem visionären Bergführer. Die haben kein Bewusstsein dafür. Deswegen erzähle ich dir, wir brauchen ein Bewusstsein für diese stillen Reserven. Es ist so einfach. Die Frage ist nur, hast du ein Bewusstsein dafür? Es ist keine schwierige Zeit. Du brauchst keine Sorgen mit Zukunft machen. Die Frage ist nur, hast du ein Bewusstsein dafür, worum es geht? Hast du ein Bewusstsein dafür, dass es um Menschen geht auf dieser Welt, nicht um Geld? Aber die meisten Leute rennen dem Geld nach und laufen dem Geld nach und sind so im Stress und haben noch nicht mitgekriegt, dass Geld schneller laufen kann als der Mensch. Weißt du, wenn Geld schneller läuft als der Mensch, dann bist du im Stress. Wenn etwas Geld schneller laufen kann als ich, lasse ich doch das Geld mir nachlaufen. Wenn es schneller ist als ich, dann wischt es mich. Du musst mir nur versprechen, dass du nicht schläfst, wenn es vorbeikommt. Weißt du, ich habe eines gelernt im Leben, als Unternehmer, die Dinge müssen sich rechnen. Was sich nicht rechnet, hat auf Dauer keinen Bestand. Firmengewinne sind sehr, 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 sehr wichtig. Sonst gibt es nichts zum Reinvestieren. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist also die automatische Folge, wenn Mitarbeiter blühen und alles auf ein Ziel zu konzentriert wird. Und alle ihren Beitrag leisten mit Begeisterung, wie die deutschen Urlauber, wenn sie am Großglockner gehen. Da brauchst du nicht BWL studieren, Freund. Wenn die Mitarbeiterpotenzial gehoben wird und die Leistungen dadurch, die Problemlösungen besser werden und die Preise dadurch steigen und die Kosten sinken, weil alles viel besser utilisiert wird. Da brauchst du BWL studieren, um herauszufinden, dass es unter Strichen eine gewaltige Veränderung gibt. Das ist nur ein anderer Ansatz, als dem Geld nachlaufen. Es geht um Menschen auf dieser Welt. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Visionäre Leadership ist die Kunst, den Schlüssel zu finden, der die Schatztruhe des Mitarbeiters aufschließt. Vielleicht in Kurzform die 7 Power Keys auf dem Weg zu einem einzigartigen, nicht austauschbaren Unternehmen. Der erste Key ist, und ich möchte es ganz kurz machen, das wäre eigentlich ein Eintagesseminar. Der erste Key ist der Unternehmer als Menschenspezialist. Der Unternehmer als Menschenspezialist mit einer einzigartigen Vision, und zwar einer Endverbrauchervision. Es ist wichtig, dass die Vision, die wir haben, für andere Menschen attraktiv ist. Freund, wenn ich als Unternehmer eine Vision habe, die nur mich interessiert, bin ich der Einzige, der daran arbeitet und die Mitarbeiter schauen mir zu. Wenn ich eine Vision habe, die die ganzen Führungskräfte fasziniert, dann beginnen die Führungskräfte mitzuarbeiten und es wird viel einfacher. Wenn ich eine Vision habe als Unternehmer, die alle Mitarbeiter einschließt und alle sind begeistert von diesem gemeinsamen Ziel, dann wird es noch viel einfacher. Wenn ich aber eine Vision habe, die den Finanzier des Hauses, den Endverbraucher, mit einschließt. Und der Endverbraucher, der Kunde, Endverbraucher, mein bester Verkäufer wird, dann brauchst du wirklich keine Gedanken machen um die Zukunft. Darum nenne ich sie eine Endverbrauchervision. Das ist nicht unbedingt eine Kundenvision. Weißt du, der Kunde kann der Baustoffhändler sein. Aber der Endverbraucher ist der Häuselbauer. Und nur wenn der Häuselbauer beim Endverbraucher eine Tür kauft, kann der Kunde, Baustoffhändler bei mir eine kaufen. Darum würde ich mich nie am Kunden orientieren, wenn das nicht der Endverbraucher ist. Denn der Finanzier des Hauses ist nicht die Bank, nicht der Shareholder, nicht der Eigentümer. Der Finanzier des Hauses ist immer der, dessen Problem gelöst wird. Und wenn der begeistert ist von dem, was er mit dir erlebt, dann brauchst du keine Sorgen machen um die Zukunft. Das ist der erste Schlüssel. Der zweite Schlüssel, das Unternehmen mit einer richtigen Zielgruppenspezialisierung. Weißt, viele sagen, Spezialisierung ist richtig, andere sagen, Spezialisierung ist falsch. Viele haben sich spezialisiert, sind damit zugrunde gegangen. Andere haben sich spezialisiert und sind damit hoch erfolgreich geworden. Wann ist Spezialisierung richtig? Wann ist Spezialisierung falsch? Spezialisierung ist immer dann falsch, wenn du dich auf vergängliche Materie konzentrierst. Wenn du dich auf Rohstoffe spezialisierst, ist dein Erfolg abhängig von der Attraktivität des Rohstoffes. Wenn du dich auf Produkte spezialisierst, ist der Erfolg deines Unternehmens abhängig von der Lebensdauer des Produktes. Wenn du dich aber auf Menschen spezialisierst und auf eine bestimmte Zielgruppe, ein Menschenspezialist in einem bestimmten Problemlösungsfeld, einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen konzentrierst, dann wirst du erfolgreich sein, solange es Menschen gibt. Ein Grundbedürfnis-Menschenspezialist. Diese Unternehmer brauchen sich keine Sorgen machen. Es geht um Menschen auf dieser Welt.
Wir sind am Schluss von CD Nummer 1 angelangt. Der Audiomitschnitt geht auf CD Nummer 2 weiter.